Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z. Moin Holcher.
Moin Jörni.
Holcher, wir machen noch eine Zeitreise irgendwie durch 70 Jahre Kneipenkultur. Das wollten wir schon immer die ganze Zeit machen. So von den 50ern bis heute, von den Stammgästen und Kneipen bis zur hippen Craft-Bier-Kultur. Und wir beantworten auch die große Frage oder fragen die große Frage, warum sterben so viele Eckkneipen eigentlich?
Ja, und ich glaube, wir werden uns heute ein bisschen in dem Rückblick auf die Stadt Köln vielleicht fokussieren.
Genau. Und wir haben auch einen Gast, oder?
Ja, auf jeden Fall. Heute ist bei uns einer der, kann man schon sagen, kultigsten Gastronomen seit mehreren Jahrzehnten. Er wird uns gleich viel mehr über sich erzählen. An Bord ist heute der Ralli. Hi, Ralli.
Hi. Eigentlich heiße ich Ralf Schlechter, aber die meisten Leute sagen Ralli und ich habe irgendwie vor gut 40 Jahren meine erste Kneipe aufgemacht.
Vor 40 Jahren?
Vor ganzen 40 Jahren, ja.
Also du hast 40 Jahre Gastro-Erfahrung vor und hinterm Tresen.
Also ich habe jetzt nicht ununterbrochen Kneipen gehabt, aber ich habe schon meistens, wenn ich keine Kneipe hatte, habe ich da vorm Tresen gestanden, eben halt dann nicht hinterm Tresen. Also ist schon, das erste Jahr irgendwie meiner Gastro-Szene war eigentlich so, dass bei mir im Ort gab es keine Kneipe.
Wo kommst du her?
Ich komme aus dem Sauerland.
Okay.
Ja. Und da im Babenow, da stand der Dorfkrug leer und dann haben wir gedacht, so jetzt, keine Ahnung, was machen wir denn jetzt? Wir machen eine Kneipe auf.
Ja. Wie alt warst du da?
Da war ich 19 Jahre alt. Aha. Und da haben wir gedacht, okay, das machen wir zu zweit. Das wird auf jeden Fall laufen irgendwie, weil alle suchen händeringend irgendwie abends irgendwie ein bisschen Spaß zu haben, Musik zu hören. War ein wildes Jahr, voller Eindrücke, Drogen. Das schönste Jahr in meinem Leben, sage ich immer irgendwie. Aber hat seine Ecken und Kanten gehabt. Ich hatte danach 4 Jahre Lohnpfändung. Das hat es auch gebracht. Ich habe meine Erfahrung daraus gemacht, irgendwie, wie man eine Kneipe führt. Man sollte auf jeden Fall jeden Tag auch mal da sein. Ja.
Ja. Und mit den Gästen trinken.
Ich meine, ich war 19 irgendwie. Da trinkt man sowieso ununterbrochen. Also das kennt ihr ja, oder?
Ja, ja. Ja.
Das muss man jetzt auch mal erwähnen. Normalerweise sitzen ja Holcher und ich hier ganz brav bei Kaffee und Wasser. Aber heute haben wir gesagt, okay, ein Kneipenthema. Das heißt, ihr beide trinkt Bier. Ich bleib bei meinem Cappuccino. Diesmal, heute lassen wir es krachen, oder?
Ja, wir haben 2 Dosen Bier.
Wie viel?
Wir lassen es krachen. Wir haben 2 Dosen Bier.
Welches Jahr war das, als du die erste Kneipe aufgemacht hast?
1986. Ja.
Dann steigen wir da gleich mal später nochmal ein bei deiner ersten Kneipe. Wir starten nämlich im Jahr 1950, also nach dem Krieg. Da gab es ja, wie gesagt, alle Kneipen waren in Deutschland zerstört. Und da war die Gastronomie komplett eigentlich familiengeführt, ohne Konzept. Und auch ohne Lizenz, aber es war ein Ort des Wiederaufbaus, die Leute kamen dahin und als sie dann wieder Arbeit hatten, war diese berühmte Sache, dass sie meistens dann freitags oder am Ende des Monats mit ihren Lohntüten da reinkamen und das halbe Gehalt direkt versoffen haben. Ja. Und es gab die ersten Jukeboxen und Schlager wurde viel gehört. Da haben wir aber alle noch keine Erinnerungen dran, ne? Außer aus Dokus.
Vielleicht sollten wir auch für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer mal erklären, was eine Jukebox eigentlich ist.
Und eine Lohntüte.
Ralli, Jukebox, kannst du dich an dein erstes Jukebox-Erlebnis erinnern?
Ja, da musst du für Musik noch Geld einwerfen, meistens eine Mark. Mhm. Ja. Und dann war es ganz spektakulär, man konnte sehen, wie diese Platte ausgewählt wurde. Ja, die wurde dann aufgelegt und dann konnte man genau dieses eine Lied hören. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch nur 50 Cent gekostet oder 30 Pfennig oder nur 50 Pfennig. Ich weiß es nicht mehr irgendwie. Ich persönlich hatte keine Jukebox, ich hatte einen Plattenteller. Ja, ich habe fast alle meine Platten mit in diesen Laden geschleppt und habe eigentlich den ganzen Tag nur Musik gemacht. Das, wo man heute irgendwie einen DJ für haben muss, irgendwie quasi, der ganz, ganz wild irgendwie an seinen Platten rumkratzt. Das haben wir alles nebenbei gemacht und natürlich dabei getrunken.
Ja. Aber das war wirklich krass. Da gab es so ein Plattenkarussell und dann hast du die D6 gedrückt. Das war dann, keine Ahnung, die Stones.
Ja.
Und dann ging so ein Arm darüber, hat die Platte angehoben und hat die auf so einen Teller gelegt und dann die Nadel drauf und dann fing das Ding an zu spielen. Und zwar ein Lied und dann war es wieder aus.
Ja. Dann war es wieder aus.
Und du hattest die Auswahl von 60 bis vielleicht maximal 100 Titeln.
Ja.
Also mehr ging da nicht rein in das Teil.
Also die haben sie auch noch lang, die erleben auch wieder einen Retro-Trend, die Jukeboxen, aber da kommen wir vielleicht später zu. Die 60er waren dann schon wieder Wirtschaftswunder und der Beat kam auf. Also brachten dann schon mehr Wohlstand und wo es vorher so ein bisschen miefig war, also wie gesagt, selbstgezimmerte Möbel und sehr viel Patina, da kam jetzt ein bisschen Neon-Kram auf und neue Möbel und neue Musik, zum Beispiel, wie gesagt, diese Beat-Musik. Und es gab schon in den 60ern 70.000 Schankwirtschaften mittlerweile wieder. Und die Jugend entdeckte die Kneipe, ja, mit der Beat-Kultur.
Ja, und hier und da wurde auch ein bisschen Live-Musik gespielt in den Kneipen, weil du sagst Beat, ne, gab es natürlich auch ganz viele Bands, die sich auch hier auch in Köln, und eine kennen wir natürlich, auf die kommen wir gleich später noch dazu, die sich an den Beatles orientiert haben und die dann in manchen Läden auch ihre erste Bühne hatten, wo sie live in der Kneipe spielen konnten.
Ja, es waren auch, habe ich gelesen, irgendwo gab es die ersten Sperrstunden schon, weil es der Bevölkerung dann schon zu, oder dem Ordnungsamt, ich weiß gar nicht, ob es das damals schon gab, aber dem wurde schon zu viel, es gab Sperrstunden für Beatclubs.
Mhm. Für Beatclubs?
Ja. Weil die Jugend zu wild wurde.
Ich weiß zum Beispiel, dass die Blackfills hier in der Severinstorburg einen ihrer ersten Auftritte hatte, irgendwie bei dem Schang hier, bei dem Jülich irgendwie, und zwar oben auf der Etage, da wo das Buffet jetzt immer steht, da haben die quasi Musik gemacht.
Echt? Ja. Genau, die Band meinte natürlich gerade auch, ne, die Blackfills.
Ach so, ja, okay. Ja, wusstet ihr das irgendwie, dass die da oben in der Torburg oben?
Echt, wusstest du das?
Im obersten, mal erzählt. Ja.
Ah, krass.
Im obersten Saal da irgendwie bei dem Schang irgendwie Musik gemacht haben.
Aber das war ja auch eine der Kneipen, wo du auch gearbeitet hast.
Sagen wir es mal so, die Torburg ist keine Kneipe, das ist Event-Location, da kann man heiraten irgendwie, da kann man feiern. Mittlerweile haben die einen schönen Weingarten, im Moment auch einen schönen Glühweingarten. Schönster Platz für mich im Sommer auf jeden Fall und im Winter jetzt auch. Also, die haben richtig guten Glühwein, also muss ich einfach sagen, also da muss ich das mal unterstreichen. In der Torburg selber, in der Kneipe, die dahinter ist, da habe ich nie gearbeitet. Wollte ich schon mal, wollten mich glaube ich nicht. Ich habe gefragt, aber keiner hat mir zugehört, da habe ich weiter Bier getrunken. Also es war wahrscheinlich auch sehr, sehr spät, wo ich gefragt habe. Und da haben sie direkt gesagt, so nee, machen wir nicht.
Ja, also da tatsächlich natürlich auch Wolli, den wir ja vor ein paar Monaten bei uns zu Gast hatten, der Wolli Düse von Rausch und Cowboys und Dope, der ist da regelmäßig aufgetreten und hat auch neulich tatsächlich, wenn der Bassist nicht krank gewesen wäre, hätte auch ein Konzert da gespielt. Die machen es immer noch so da.
Jetzt kommen wir langsam in ein Jahrzehnt, wo unsere Erinnerungen einsetzen könnten, nämlich die 70er. Das war jetzt die goldene Ära der Eckkneipe. Also wo es wirklich, und Eckkneipe ist dann wirklich wörtlich gesagt, die waren tatsächlich immer oder viel auf Ecken, diese Kneipen. Und da kamen auch diese ersten Stammtische auf. Und es gab dann mittlerweile 100.000 Kneipen. Und da wurde es nur richtig heimlich. Wimpelketten, Patina, Holzvertäfelung, Raucher, Dunst und Raucherdecken, alle Wände waren gelb und Dartautomaten und die Kegelbahnen erlebten dann echt ihren Boom. Also erste Kegelclubs, der erste Dartverband wurde übrigens 78 gegründet.
Ja, du hast es ja gerade angesprochen, das war natürlich auch eine Zeit, als in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg vermehrt das Vereinswesen wieder an den Start gegangen ist. Also der Deutsche ist ja sozusagen gemeinhin als Vereinsmeier bekannt. So kann also, glaube ich, jeder von uns sagen, nochmal irgendwie einmal im Leben in einem Verein Mitglied gewesen zu sein. Und die konnten sich natürlich am besten in Kneipen treffen.
Ja, ja. Es gab nichts anderes und da trafen sich auch die Leute noch im Anzug. Und da kamen auch die ersten Frauen dann in die Kneipen, die dann mit ihren Männern kräftig...
Was?
Ja, es war vorher wirklich Männerdomäne. Also die Leute kamen nur, ja, wir haben das Skat gespielt und es war wirklich, Frauen hatten, wenn mal eine Frauen-Damen-Ecke, hieß das früher, wenn mal eine Damen-Ecke oder waren hinterm Tresen zu finden.
Oh, ja, aber da kenne ich auch noch eine Geschichte zu irgendwie, weil ich bin mit meinem Vater natürlich jeden Sonntag zum Hochamt gegangen, ja, und dann auf dem Rückweg, da ging man zum Rinke. Mein Vater, 3 Schoppen Wein, 10 nach 12 mussten wir zu Hause sein, weil meine Mutter zu Hause natürlich gekocht hat irgendwie. Und dann, aber glaube ich, schon ein paar Mal gab es da dicke Luft, weil das Essen irgendwie am Tisch stand. Aber mein Vater immer noch beim Rinke war irgendwie und den 4. und 5. irgendwie und mich nach Hause geschickt hat, gesagt, der Alte kommt später.
Für die Leute unter euch, die nicht wissen, was das sogenannte Hochamt ist, ne, für uns Katholen ist das natürlich 9.30 Uhr die Sonntagsmesse, wo man danach schön zum Frühshoppen geht. Ne?
Aber da, das kenne ich auch noch, nach der Kirche zum Frühshoppen.
Ne? Ja,
das
natürlich.
War doch darum gingen, glaube ich, auch viele zur Kirche, weil es danach den Frühshoppen gab.
Ich ging immer mit, weil bei dem Sohn von dem Wirt konnte ich hinten die Sendung mit der Maus gucken. Und kennt ihr noch diese Erdnussautomaten? Klar. Einmal salzig, einmal rot.
Oder dann Pistazien. Oh, die roten.
Ja, und dann kriegt man so einen Pappdeckel, den konnte man sich so zurechtbacken. Ja. Und dann kriegt man 10 Pfennig, dann konntest du zweimal drehen irgendwie und hat's eine Ladung Erdnüsse. Ja. Ja, das war natürlich irgendwie, und die Fanta natürlich dazu, gab's ja zu Hause nicht.
Boah,
ja.
Die roten Erdnüsse, die waren... Aber gibt es die noch?
Nee, ich glaube, die wurden irgendwann abgebaut in den Kneipen, weil ich glaube, irgendwann betrunkene Gäste reingespuckt haben in die Lade, wo man die Sachen rausholen konnte. Ja. Und dann
aber rote Erdnüsse kann ich mir erinnern. Das war, ja. Die waren toll. Die waren so ein bisschen süßlich.
Genauso wie Kaugummi-Automaten gibt es ja auch nicht mehr.
Also. Genau. Ja. Und es gab in den, habe ich das schon erzählt, diese, könnt ihr euch noch erinnern an diese Tauchsieder? Da kamen ja manchmal Menschen rein, die mit Magengeschwüren oder die viel Schnaps getrunken haben, die haben nur warmes Bier vertragen. Und dann wurde da vom Wirt so ein Tauchsieder in das Kölschglas oder in das Bierglas gehalten, damit das Bier warm wurde. Dann konnten die warmes Bier trinken.
Habe ich keine Erfahrung mit. Also ich stehe jetzt erstmal nicht auf warmes Bier. Ich habe so ein Ding mal gesehen, das war irgendwo mal irgendwie, aber ich halte es natürlich für, also ich weiß nicht, macht heutzutage kein Mensch mehr. Aber der Jörni hat recht, irgendwie, das stimmt schon irgendwie. Also da war schon mal, die wollten auch mal warmes Bier trinken. Ne?
Im Trierer Eck am Barbarossa-Platz, meine ich, da gibt es noch einen Tauchsieger hinter der Theke.
Ja, die Generation von meinem Onkel, ne, die hat dann, wenn die Schafkopf-Turniere irgendwo in der Kneipe gespielt haben, hat dann jeder zweite von denen. Und die waren da seinerzeit in dem Alter, in dem wir jetzt so sind, in dem Alterssegment. Die haben sich wirklich immer ihr Bier magenfreundlich und zwar mit dem Tauchsieder temperiert bringen lassen, ja, weil sie es einfach anders nicht mehr vertragen hätten.
Aber Schafskopf, welche Kneipenspiele oder typischen Kneipenspiele fallen euch denn ein?
Schocken.
Ja, Schocken.
Die schocken alle um die Wette hier. Also,
Schocken ist der Klassiker, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe ein paar Leute, die spielen bei mir Schach. Ich habe auch ein paar Leute, die spielen mal Karten, Skat, aber eher weniger irgendwie. Normalerweise sind die Schocker irgendwie auch ein bisschen so verpönt, weil die machen immer viel Theater irgendwie und belagern dir die Tische irgendwie über Stunden und Tage. Also, aber bei mir darf man immer noch schocken. Ich habe immer noch 20 Schockbecher irgendwie hinter der Theke und man kann gerne selbst zum Schachspielen kommen, wenn man will.
Echt Schachspielen?
Ich habe zwei Leute irgendwie da, das sind sogar vier. Da habe ich am Anfang gedacht so, oh nee, die bauen Schachspiele auf. Das gibt überhaupt nichts, das kannst du vergessen. Ne? Der beste Platz, die kommen um 17 Uhr, die knallen sich direkt irgendwie auf den besten Platz, irgendwie bauen ihr Schachspiel auf. Beim ersten Mal habe ich gedacht so, hei, hei, hei. Und danach habe ich gelernt, Schachspieler trinken verdammt viel Guinness.
Echt?
Massen, ja, keine Ahnung, routinemäßig 2 Stück, 3 Stück in der Stunde. Oh. Die haben alle gegessen, die haben mit die dickste Rechnung manchmal da irgendwie an so Vierertischen. Also herzlich willkommen alle Schachspieler.
Apropos dickste Rechnung, das war ja, als die Flipperautomaten aufkamen, war es ja so, dass die Flipper wurden ja, die Wirte stellten den Platz auch für die Spielautomaten zur Verfügung und die Hersteller durften dann halt die Einnahmen behalten. Und die Wirte haben gesagt, das ist für uns super geil, weil die spielen halt immer um Runden. Hast du da auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man viel schockt, dass die Leute dann mehr trinken oder du mehr Umsatz machst?
Also letztendlich muss ich dir dabei sagen, dass Spielautomaten gerade in den 70er und 80er Jahren aufgehängt worden sind, weil damit hast du deine Pacht bezahlt. Oh. Weil heutzutage ist es auch immer noch so, dass du mindestens 20% oder 30% von dem Umsatz, der entsteht an diesen Automaten, bekommst.
Nur 20%?
Von dem Automaten, aber ich will dir gar nicht erzählen, was heutzutage in so einen Automaten manchmal reinfließt. Also da kannst du ja manchmal um 1.000 Euro spielen an diesen neuen Automaten. Aber früher war es so, ich hatte 2 Spielautomaten, ein Billard, ein Kicker, hier so 2, hier so Peng-Peng-Peng-Dinger irgendwie und ein Dart hatte ich, glaube ich, auch irgendwo stehen. Da konnte ich meine Pacht komplett mit bezahlen.
Gut, die Leute hatten da auch damals noch nicht so vielleicht Unterhaltungselektronik zu Hause, ne? Konsolen und so ein Shit. Also da war die Kneipe schon nochmal ein Anziehungspunkt dafür. Ne? Ja.
Aber die sterben doch auch aus, die Automaten. Kennst du noch Kneipen mit Spielautomaten?
Ja, da wird aber oft eingebrochen.
Okay.
Ja. Das ist ja ganz klar, irgendwie. Da ist ja oft sehr viel Geld drin irgendwie. Und ich sag's jetzt einfach mal so, wenn der Kneipenbesitzer auch keine Kohle mehr hat, dann bricht er ab und zu mal selber wahrscheinlich in diesen Automaten ein und sagt irgendwie, keine Ahnung, wir haben hier eingebrochen irgendwie und was weiß ich. Da sind ja unter Umständen auch so in so einem Zigarettenautomaten. Also ich hatte mal eine Kneipe irgendwie hier, Olympia, weißt du noch, da hinten?
Ja.
Quasi im Gleisdreieck. Die sind andauernd dahin gekommen, haben mir diesen Zigarettenautomaten aufgebrochen, weil da 2000 Euro drin waren. Bestimmt. Da habe ich Silberschwein und Sonderlü-Partys gemacht, weißt du? Die haben ja alle sind da nur noch ausgeflippt. Ich habe ganz viel Techno, die haben die Leute eingeflogen da irgendwie, die da aufgelegt haben. Ich war selber sehr überrascht, aber die fanden das total cool. Ich habe da ein paar Tonnen Sand hingekippt, habe so eine Beachparty gemacht, da fing es mit an und dann kamen die Techno-Leute, ja.
Aber was sind Silberschwein und Partys?
Silberschwein-Party, kennst du die nicht?
Nein.
Silberschwein und Sonderlü, das sind diese ganz bekannten Techno-Partys aus den 2000ern irgendwie. Also Silberschwein war total angesagt. Dann waren die zum Club Olympia. Mhm. Und ja, das haben wir dann irgendwie ein paar Mal gemacht irgendwie, bis dann die Nachbarschaft, die auf der anderen Seite des Bahndammes wohnten, sich beschwert haben. Aber die haben wir auch wirklich aufgebaut irgendwie. Mhm. Und das Gute bei mir war, ich habe damals den Strom, das ist ja ein Eisenbahner-Sportverein, ja? Und den Strom, ja, der kam direkt von den Schienen irgendwie. Das heißt, ich hatte so eine belastbare Leitung, dass die sich gefreut haben, weil die konnten da alles anschließen, was sie wollen irgendwie. Die haben immer gesagt so, ey, Alter, das ist ja wie eine Konzerthalle hier, so viel Kapazitäten hast du. Ich sage, ja, das kommt alles da von da hinten. Ich kann es euch auch nicht sagen, aber das funktioniert. Und da waren die total begeistert und haben die ja Türme von Boxen aufgebaut und hin und her gemacht und getan. Und
bevor wir in den Jahrzehnten weitergehen, warum bist du da ausgestiegen beim Olympia? Oder gibt es noch?
Das ist überhaupt nicht kaputt gegangen. Das habe ich schön hochgefahren. Und der Nachteil an diesem Laden ist, man hat andauernd eingebrochen. Es gab dann irgendwann mal einen Tag, das war Montag, das war Ruhetag irgendwie. Und da klopfte irgendwie hinten jemand. Und dann habe ich gesagt so, nee, Ruhetag. Und er so, ich will einen Laden kaufen. Ich sagte, der ist aber teuer. Ich sage aber, es ist gar keine Zahl. Das war alles so zwischen 60 und 100.000 Euro. Mhm. Und dann hat er gesagt, gar kein Problem, das zahle ich dir dafür.
Wir gehen mal weg vom Techno, weil das hat mit Techno gar nichts zu tun. Könnt ihr euch noch an diese 01er Gläser, 01er Kölschgläser erinnern?
Düsseldorf, alt, aber ich muss das sagen, ich komme aus Bayern.
Da gab es garantiert keine 01er Gläser in Bayern. Nee,
auf gar keinen Fall, es gab nur 1,0 Liter Gläser.
Bitte schön, du sagst, super. Also die gibt es irgendwie fast in jeder Kneipe noch, die gibt es auch bei mir, ja.
Aber das Krasseste, was ich vor ein paar Jahren gelernt habe, du zahlst für 01er Kölsch genauso viel wie für 02er Kölsch. Warum Richtig. Ist das so?
Tja, du musst das Glas spülen, du musst es zapfen, keine Ahnung, es ist zwar nur die Hälfte drin, aber wer sich entscheidet für 01, der ist dann auch bereit, 01 zu bezahlen. Ne?
Und warum trinkt man 01?
Ich glaube, das ist irgendwie so genau, warum man BMW trinkt. Bier mit Wasser. Und es gibt Leute, die trinken 01 BMW. Also ältere Damen kamen schon irgendwie bei mir immer rein. Und, 01er BMW, 2, 3 und das war es dann aber auch. Aber es gibt wirklich Leute die, mit einer Konsequenz. Ich hatte ja das Chef hier, ja? Mhm. Da war ich ja auch eine ganze Zeit lang. Mhm. Und da waren nur Rentner. Ab morgens 11 Uhr. Und da wurde das natürlich total praktiziert. 01er, da gab es irgendwie verschiedene Menschen, die nur 01 getrunken haben. Das war einfach so. Also das fragt man einmal, zweimal und beim dritten Mal denkt man sich, okay.
Cool für euch, doppelte Kohle. Aber BMW kannte ich nicht. Kannst du BMW?
BMW habe ich gehört, ja.
Echt?
Ja, ja. Ja, nicht, dass ich das jemals getrunken hätte.
Ich kenne Jabico, Jans billige Korn. Aber
der ist auch gut. Aber
BMW? Ja.
BMW.
Es gibt Leute, die bestellen ein Bier.
Mit Wasser.
Mit Wasser drin.
Ja, ja.
Wie eine Weinschorle.
Ganz genau. Ist eine Bierschorle.
Noch nie gehört. Kommen wir in die 80er. In den 80ern, wir hatten noch im Dorf eine Kneipe. Da haben wir einmal im Jahr einen Seniorennachmittag gemacht, wo unsere Dorfjugend den älteren Menschen im Dorf Sanges da und Tanzeinlagen dargeboten hat bei Kaffee und Kuchen. Das war immer ein großes, großes Hallo. Das war
Wo kommst du denn her, Jörni?
Aus Reda, da bei Euskirchen, also 40 Kilometer von Köln. Oh. Das waren meine 80er mit dem Seniorennachmittag. Aber da wurde auch die Kneipe ziemlich politisch. Also viele Räume dienten dann als Szene-Treffs irgendwie für politische Diskussionen und Literaturzirkel, Anti-Atomkraft, viel Punk- und New-Wave-Bewegung. Es gab 1500 alternative Kneipen in ganz Deutschland. Nur rein alternativ.
Ja, und auch da muss man historisch das wieder einordnen, dass natürlich die 80er in Deutschland dafür standen, dass die Grünen das erste Mal in den Bundestag eingezogen sind. Und die Themen sich dementsprechend auch verändert haben, die sich gespiegelt haben im Vereinswesen auch. Ne? Du hast es gerade angesprochen. Umweltschutzvereine, Tierschutzvereine, dann eben, was Menschen sich generell immer mehr selber auch politisch einbringen wollten. Und das konnten sie natürlich gerne in den Kneipen tun. Jo.
Genau, weil es, die Cafés galten als Oma-Treffs, ne? Und die Kneipen waren noch, damals in den 80ern waren die Kneipen noch hip.
Und die Sponti-Zeit natürlich. Und du wolltest gerade was sagen.
Ja, du wolltest was sagen.
Ganz genau. Ich wollte nur sagen, eben die schlimmsten sind die Eigentümerversammlungen. Die kommen nämlich auch immer auf einen zu und sagen, habt ihr einen separaten Raum? Wir kommen mit 20 Leuten. Und ich so, okay, alles klar. Und das Wort Eigentümerversammlung läuft dann, keine Ahnung, sag ich schon, nee, tut mir leid irgendwie, weil macht die Erfahrung, die streiten sich, die bleiben lange und trinken alle nichts. Ne?
Ah, ja. Halten sich im Wasser fest.
Ganz genau, müssen ja nüchtern bleiben.
Ist so?
Ist so, ja, keine Ahnung, da gibt es noch einen, der mal was trinkt irgendwie, aber da geht es da irgendwie um Klingelschilder, Fahrradständer, was weiß ich, irgendwie Hausfarbe, wie auch immer. Ganz, ganz schlimm. Sag ich euch, jeder, der eine Kneipe betreibt, nehmt Abstand davon. Das lohnt sich nicht. Ne? Die sollen sich lieber irgendwo zu Hause treffen.
Was sind denn die coolsten Gäste?
Was sind denn die coolsten Gäste? Gibt es sowas?
Ja, ich frage dich als Gastronom.
Keine Ahnung.
Sind das so Hi-Opies wie Holter und ich, irgendwie, die reinkommen, sich an die Theke setzen und... Keine Ahnung.
Ich kenne ja nur eine Seite hier. Die andere Seite kenne ich ja nicht so gut. Und du kommst ja nicht mehr. Du kommst ja gar nicht. Wa? Du wohnst 100 Meter von dieser Kneipe entfernt. Wa?
Ich muss zugeben, ich bin halt, ihr habt halt keine Außengastro.
Aber die Frage ist ja, was waren deine Lieblingsgäste oder sind deine Lieblingsgäste? Genau. Wie würdest du die charakterisieren?
Also letztendlich irgendwie kommt das immer auf den Abend an. Also ich sage irgendwie, wir müssen nicht am Gast arbeiten, sondern wir müssen im Gast arbeiten. Also wenn jemand bei mir zu mir kommt, setzt sich an den Tisch, 4 Personen, dann lehne ich mich erstmal direkt in die Mitte und sage irgendwie hier, was wollen wir trinken, hin und her. Und das kristallisiert sich dann irgendwie auch im Laufe des Abends irgendwie raus. Sind die cool, sind die nicht cool? Kommen die aus Köln, sind die verspannt, haben den Stock im Arsch irgendwie? Also da, es gibt ganz viele Stammgäste, die immer wiederkehren. Es gibt aber irgendwie auch ewig wiederkehrende Nörgler, die trotzdem sich als Stammgäste bezeichnen. Ja, keine Ahnung. Irgendwann werden sie alle unangenehm, weil irgendwann sind sie alle voll und da wird's, also ich habe jetzt keine Schlägereien bei mir, aber dann geht's da schon mal so rund irgendwie, dass ich mir denke, das muss alles nicht sein.
Und gute Gäste vereinigt eines gutes Trinkgeld.
Ja, ganz genau, ja.
Also das ist aus Gastsicht auch, finde ich, irgendwie der sich freut, wenn es gute Gastro-Infrastruktur gibt, sage ich mal, ja, gutes Trinkgeld geben ist wichtig. Ja.
Trinkgeld, das geht jetzt zwar von unserem Konzept weg, passt aber gut rein. Die neuen EC-Geräte, die automatisch oder wo man auswählen kann, 10%, 15%, 20% Trinkgeld mit eingeben, wie findet ihr die?
Also ich sage irgendwie, ich habe sowas nicht, weil die Leute laufen dann mal schön in eine Falle damit irgendwie. Letztendlich ist es einfach so irgendwie, das geht mal ganz schnell, dass du quasi auch im betrunkenen Zustand mal eben 20% drückst. Meine Rechnungen da sind oft am Tisch so 200-300 €. Dann bist du auch gleich mal 60 € los. Das wird dir am nächsten Tag erst bewusst. Mhm. Also ich finde diese Sache oft anstrengend, irgendwie, auch wenn ich irgendwo bin, dann gebe ich lieber das Trinkgeld in bar oder auch wenn ich gar nicht zufrieden bin, dann gebe ich auch gar kein Trinkgeld, was er dann aber auch zu hören bekommt, derjenige, der mich dann bedient hat. Ich halte nichts von diesen EC-Geräten, gar nichts.
Was meinst du, Holcher?
Mhm. Ja, ich war ein bisschen erstaunt, als ich das erste Mal im Sommer gesehen habe. Ich konnte das aus Gastro-Sicht, konnte ich das schon verstehen, weil es dich halt eben aus einer Verlegenheit manchmal befreien kann, wenn jemand sagt, ich habe jetzt nur eine Karte dabei, wie kann ich das mit dem Trinkgeld machen, hier hast du verschiedene Optionen und so, das ist einfacher für alle Beteiligten. Wenn es das gibt, dann mache ich das auch und drücke dann halt Betrag X oder Tipp X rein.
Ja.
Also ich gebe prinzipiell immer Trinkgeld, es sei denn, jemand ist wirklich extremst unfreundlich und der Service hat null gepasst und hat mir überhaupt nichts gefallen. Also 10% finde ich schon mindestens, sollte drin sein. Ja, ja.
Ich finde sie jetzt nicht so cool. Also es ist halt, weil 10% ist manchmal auch echt viel.
10% ist viel. Also
das ist viel Geld. Und ja. Die EC-Dinger fangen ja manchmal, die fangen ja nicht bei 5% an, die fangen ja bei 10% an.
Vor allen Dingen diese Taste, kein Trinkgeld.
Das ist bitter.
Ja.
Das ist wirklich bitter.
Wo ist denn diese, keine Ahnung, Taste, es gibt kein Trinkgeld, oder?
Ja. Ja. Ja, kannst du ja ablehnen, ne?
Ja. Genau. Du musst ja nicht drücken.
Nee, du musst nicht drücken, aber das ist dann auch wieder, dann fühlt man sich auch so unwohl und genötigt und ich weiß auch nicht. Naja, aber in den 80ern kamen auch diese sogenannten Mixgetränke auch, also Korn-Cola, Rum-Cola, oder?
Ja.
Das wurde dann modern.
da hing doch immer noch eine 3-Liter Flasche Jägermeister irgendwie am hinterm Tresen und dann konntest du genau immer 2 oder 4 Zentiliter abzapfen.
Ja. Genau, die berühmten Hütchen gab es aber auch schon in den 70ern, ne? Asbach, ja. Cola und was noch irgendwie, ja, meistens war es Asbach, ne?
Ja, ja. Ja. Ja, Batida Kirsch.
Das war in den 80ern auf jeden Fall. Green Bowls, Blue Curaçao,
ja, Tequila Sunrise. Genau. Ja, aber hier diese Blue Curaçao-Dinger hatten wir ja, ne?
Aber wir sind ja in den 80ern angelangt und hast du ja gesagt, da war deine erste Kneipe. Erzähl.
Tja, da habe ich ja gerade schon mal gesagt, irgendwie, es gab keine Kneipe im Sauerland. Und da gibt es immer nur Schützenfest irgendwie und da stehen alle Männer am Männerkarussell. Keine Ahnung, kurz vor Feierabend fängt der Sauerländer sich dann an zu verprügeln gegenseitig, weil er so voll ist irgendwie und versucht irgendwie sich irgendwie mit 19 Liter Krombacher umzubringen. Und da haben wir uns gedacht, wir machen eine Kneipe auf. Waren natürlich beide sofort Feuer und Flamme. Wir Jugend, keine Ahnung, haben unsere Eltern gefragt, irgendwie haben alles zusammengekratzt irgendwie und haben dann die Konzession zusammengekratzt und haben diesen Laden aufgemacht. Er hieß der Dorfkrug, wir haben ihn zur Palme genannt.
Zur Palme. Sehr exotisch. Gab es eine Palme in dem Sauerland?
Wir haben quasi mit der Auswahl des Namens auch ein paar Palmen gekauft. Jetzt genau. Die haben wir damit dahingestellt irgendwie und dann war das irgendwie, ja, das waren Selbstläufer. Wie gesagt, schönste Jahr in meinem Leben irgendwie, da traf sich wirklich alles, alt und jung irgendwie, wirklich, da gab es noch jemand, der brachte, die Frau war gestorben, der brachte jeden Abend seinen Schmuck mit in diesen Laden, ja. Den habe ich dann in den Froster gelegt bei mir. Und dann fuhr der mit dem Taxi in Puff. Ja, und am nächsten Tag kam er wieder und hat die Klunker wieder abgeholt.
Der wollte den nicht mit dem Bordell dabei haben.
Ja, das war ihm zu gefährlich. Ich weiß auch gar nicht, warum man immer mitgeschleppt hat, den ganzen Kram. Hätte er auch zu Hause lassen können. Ne? Ich weiß nicht, ob er mir so vertraut hat irgendwie. Aber das war immer so ein Päckchen, irgendwie so eine Tasche, so eine Ledertasche. Irgendwie ganz komische Sachen. Ne?
Spannend. Ja. Aber es stellen sich trotzdem mir mehrere hundert Fragen. Also 100 nicht. Aber mit 19 eine Kneipe aufmachen, ist die erste Frage. Das ist ziemlich mutig. Da gehen die meisten noch zur Schule.
Nee, ich hatte gerade meine Lehre beendet. Ich habe Werkzeugmacher gelernt. So.
Und dann macht man mit 9 und dann, was kostet denn so eine Konzession?
Ich kann es ja gar nicht sagen. Also heutzutage, zum Beispiel Olympia hat 5.000 Euro gekostet, die Konzession.
Und Konzession heißt was genau?
Eine Schankgenehmigung. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Schank, also wenn ich jetzt irgendwie eine Konzession erwirke ohne Bier aus Schank, dann kostet das nur 400 Euro.
Okay. Da darfst du halt dann nur Flaschenbier rausstellen.
Nee, da darfst du gar kein.
Gar nichts.
Da darfst du nur antialkoholische. Das ist ja wie in den Cafés teilweise, dass die eben halt kein Bier anbieten dürfen, irgendwie, weil die haben keine Schankgenehmigung. Ja. Deswegen darf man im Kiosk auch kein Bier trinken.
Also das ist so. Heute und ich wollen jetzt eine Kneipe aufmachen. Wir suchen uns eine Location, erwerben eine Schankgenehmigung, also Konzession und geben dem Ding einen Namen und dann haben wir eine Kneipe.
Ja, nachdem du dann irgendwie etliche Behördengänge gemacht hast, irgendwie Auszug aus dem Polizeizentralregister hin und her, rauf und runter, das ist ganz schön, sind lange Wege und dann letztendlich gehst du dann dahin zum Amt und sagst so, jetzt habt ihr alles zusammen, dann nehmen sie dir viel Geld ab und dann musst du Glück haben, dass das Ding läuft.
Und dann dachtest du, du wirst reich.
Habe ich gedacht, ja. Ich habe gerade Mjörni schon erzählt, irgendwie Taxi kommen, fahren, nach Siegen war weit, 30, 40. Der Laden hieß I-Punkt, da gab es auch ein paar nette Mädels. Wir haben das Taxi immer vor der Tür stehen lassen, das fanden wir total cool.
Warten lassen?
Warten lassen, klar. Erst nach Siegen gefahren und dann haben wir das Taxi vor der Tür stehen lassen. Und dann sind wir irgendwann morgens wieder zurückgefahren.
Das Taxi hat bis morgens gewartet?
Ja, klar.
Taxameter lief?
Ja, klar.
Wow. Was für Mäntel habt ihr da getragen? Man ist so
Ich hatte lange Haare, war drogenabhängig, also ich habe keinen Mantel getragen. Ja. Nee, das war irgendwie schon, wie gesagt, das schönste Jahr in meinem Leben. Man hatte auf jeden Fall immer viel Geld irgendwie, man, keine Ahnung, auf einmal war man der Wirt irgendwie in dem Dorf da. Haben viel erlebt, viele Schlägereien, da gab es dann noch Matchups und was weiß ich, irgendwie im Sauerland, die da irgendwie auch mal ab und zu mal aufgeräumt haben.
Aber du sagst, es war das schönste Jahr in deinem Leben, das heißt, es ging nur ein Jahr.
Es ging ein Jahr, ja, und danach hatten wir beide, also mein Kompagnon und ich, beide 40.000 Mark Schulden.
Wow.
Ja, wenn ich das Taxi die ganze Zeit irgendwie da warten lasse, dann hätte ich auch 40.000 Euro Schulden. Also.
Ja, da wurden auch noch Deckel gemacht irgendwie. Ich glaube, die Deckel habe ich noch zu Hause liegen. Also da sind ein paar irgendwie, die belaufen sich auf 1.200 Mark.
Oder oh, so. Ja. Wow. Du hast ja nicht gesagt, nee Leute, ihr könnt erst dann wieder anschreiben, wenn ihr euren Deckel gelöscht habt.
Ja, das habe ich schon gesagt irgendwie. Und ich habe auch schon gesagt, irgendwie, wenn ihr jetzt nicht alle mal bezahlt, dann gehe ich pleite. Also tut mir leid irgendwie. Dann war es natürlich, irgendwann ist es mir natürlich auch mal bewusst geworden, dass auch Rechnungen bezahlt werden müssen und dass der Bierlieferant eben halt nur liefert, wenn ich ihm auch die Kohle dafür gebe. Und da haben wir einiges wieder rausgepresst, aber letztendlich hat es einfach nicht mehr gereicht. Und dann haben wir das Ding irgendwann mal zugemacht.
Dann hast du aber gesagt, okay, die 40.000, die Kuh muss irgendwie vom Eis und ich muss da wieder irgendwie in die schwarzen Zahlen. Und du hast trotzdem nicht gesagt, ich mache jetzt was anderes, Gastro taugt nicht, sondern du bist dabei geblieben.
Nee, ich habe danach quasi, bin ich in meinen alten Job zurück und hatte 4 Jahre Lohnpfändung. Ja, ich musste aus dieser Bredouille raus irgendwie. Man wollte natürlich irgendwie, ich hatte keine Lust auf so viel Schulden. Und bin dann wirklich irgendwie in meinen alten Job gegangen, irgendwie in so eine Metallbutze und habe da irgendwie, keine Ahnung, Maschinen eingerichtet, 4 Jahre lang. Dann war ich schuldenfrei, ja. Da ging es dann bin ich nach Köln gezogen. Also.
Und da hat dich das Kneipenfieber wieder gepackt?
Da hat mich das Kneipenfieber wieder gepackt. Nicht sofort irgendwie, vielleicht weißt du ja, zwischendurch habe ich ja mal so einen Motorradladen gemacht hier auf der Bonner Straße, TM Motorradcenter irgendwie bei dem Thomas. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, so, jetzt geht's wieder los. Dann habe ich irgendwie im Lemmy, das kennt ihr glaube ich auch nicht, oder? Der hat mich gefragt, ob ich Koch werden will. Da habe ich gesagt, nee, will ich nicht.
Ich kann dir deine Küche bauen.
Ja, ganz genau. Ja, und da habe ich angefangen, da zu kellnern. Ja, da habe ich ein paar Jahre irgendwie hin und her und was weiß ich. Und dann habe ich das Olympia aufgemacht.
Das war wann?
Das Olympia haben wir aufgemacht 2006.
Okay. Ja. Davor kamen die 90er. Mhm. Und die Wende. Und Irish Pubs und Karaoke, weil nach der Wende erlebte Ostdeutschland ja eine völlig neue Kneipenlandschaft, also gerade Ostdeutschland, viele alte Lokale in Ostdeutschland verschwanden, öffneten dann aber wieder extremst schnell wieder und es waren Mitte der 90er in Berlin gab es allein in Berlin 3000 Kneipen, also mehr als in jeder anderen Stadt in Europa. Und die Irish Pubs kamen auf. Und ja. Diese Irish Pubs verfünffachen sich in den 90ern, weil es dort ja das erste Mal Guinness gibt und Fußballübertragungen ist da ganz stark im Kommen. Irgendwie neben den Sportkneipen, die es jetzt heute alle gibt. Aber viele Irish Pubs haben damit angefangen. Ist das richtig?
Das würde ich auch so bestätigen.
Ja. Ja. Es gab Premiere so zum ersten Mal Bezahlfernsehen, ne, die diese Abos hatten, lange bevor es die ja, Magenta und was es noch alles gibt, aufkamen. Ja. Und ich glaube, da waren halt eben viele Kneipen, die hatten nur einen Run deswegen, weil sie halt eben die Spiele zeigen konnten. Ja. Und ja. Viele das Abo nicht hatten von Premiere.
Und Karaoke kam auf in den Irish Pubs.
Und Karaoke, stimmt.
Die legendären Donnerstags-Karaoke-Tage.
Yay! Ja, ich weiß noch, Jamesons Irish Pub irgendwie da mal jeden Donnerstag brutalst viel Geld ausgegeben, weil man wollte halt auch singen, aber man muss halt auch Zeit mitbringen.
Ja. Dauert, bis man dran ist, oder? Genau. Man muss den richtigen Zeitpunkt treffen, dass man nicht total besoffen ist.
Hast du das bei dir auch gemacht?
Nee, wir machen gar keinen Karaoke. Es kam natürlich irgendwie immer zwischendurch auf. Wir machen Pubquiz jeden zweiten Sonntag. Wir geben Konzerte. Ich hoffe, ich darf auch bald wieder, weil eine von diesen vielen Nachbarn, die in meiner Nähe wohnt, quasi über dieser Kneipe, die irgendwann mal dort eine Wohnung gekauft hat, und zwar über einem Objekt, was seit 1898 eine Gaststätte ist, ja, und sich beschwert darüber, dass wir Musik machen. Und wir haben diese Musik ja nicht mal nur zwischen 19 und 22 Uhr gemacht. Die haben mir jetzt so auf das Ordnungsamt auf den Hals gehetzt, dass ich jetzt meine ganzen Konzerte erstmal abgesagt habe und jetzt erstmal nochmal mit der Stadt sprechen muss.
Und du brauchst auch noch eine zweite Konzession dafür, die Bühnenkonzession, damit du da irgendwie Konzerte machen darfst.
Ne? Ja, man hat ja eben halt so eine Schankwirtschaft mit Hintergrundmusik, nennt sich das. Und das Ordnungsamt meinte, das wäre zu laut irgendwie. Und warum denn da 7 Leute irgendwie auf der Bühne stehen? Irgendwie. Ich sage, das ist fast nur Hintergrundmusik. Wir machen jetzt ein bisschen leiser, hat sich nicht drauf eingelassen, die war ganz nett. Man kann aber 12 Tage im Jahr kann man wirklich ein Konzert machen auch. Man kann eine Sondergenehmigung erwirken und sagen, 12 Mal im Jahr bitte möchte ich etwas lauter sein. Und da muss die Nachbarschaft auch mit leben.
Cool. Ja. Da habe ich aber trotzdem eine Frage zu euch. In meiner Welt ziehe ich in eine Großstadt wie Köln auch in eine Severinstraße, wo es halt definitiv lauter ist als auf dem Dorf oder in einer Nebenstraße mit dem Wendehammer. Wenn ihr in eine Großstadt zieht, ich meine, ihr seid jetzt alle offen und aufgeschlossen, Aber wenn ihr ein großer zieht, da gehe ich doch davon aus, dass man damit rechnen muss, dass da eine Kneipe ist. Und wenn ich neben eine Kneipe ziehe, die seit 1898 existiert, weiß ich doch, dass es da lauter wird. Wie findet ihr das, dass dann die Menschen sich beschweren und einfach den Betrieb lahmlegen können? Ich sage nur das berühmte Beispiel vom Tanzbrunnen in Köln, ja, wo sich ein Nachbar auf der gegenüberliegenden Rheinseite beschwert hat wegen der Konzerte, wegen der Lautstärke und deshalb der Tanzbrunnen seit einigen Jahren nur bis 22 Uhr Konzerte geben kann, weil es einer von der anderen Seite des Rheins beschwert hat. Wie findet ihr sowas?
Das kannst du ausweiten. Bonn, Rheinau ist das gleiche Problem. Da wohnt jemand auf der anderen Seite vom Rheinufer und torpediert die Konzertveranstaltungen da. Du hast es am Brüsseler Platz. Vermehrt natürlich auch, gibt es schon seit Jahren hier das Problem. Ich persönlich als Nicht-Gastronom finde es unverständlich, wenn jemand sagt, ey, ich habe da jetzt irgendwie den Luxus sozusagen im Epizentrum des schönen Treibens wohnen zu dürfen. Dann muss ich den Leuten, wie man in Köln sagt, auch leben und leben lassen. Zugestehen und dann ist das so. Dann kann ich mich jetzt eigentlich nicht beschweren, warum das so laut ist, wenn ich weiß, wo ich ziehe.
Ja, Weinfest hier am Heumarkt. Leider abgesagt. Ja, da hat sich ja auch, ja, gibt es nicht mehr.
Oh, Anwohnerschaft.
Nee. Anwohnerschaft, und zwar einer.
Ja, das ist in Deutschland so, nur einer. Wenn ich mich jetzt beschweren würde hier, das Silverin ist zu laut. Die machen ja auch gerne mal bis, keine Ahnung, bis 12, 1 Uhr machen die auch gerne mal Musik und da stehen Leute vor der Tür und quatschen und rauchen und machen. Und das finde ich gut, weil es ist Leben. Aber ich müsste mich nur beschweren, einer anonym, ja, und dann würden die da richtig Ärger bekommen. Und also einer, ein Arsch, der zu viel Zeit hat oder keine Ahnung. In Berlin ist es ja so, Prenzlberg ist ja berühmt geworden, habe ich auch eine Reportage drüber gesehen, dass die Leute, die in den 90ern jung waren und dort aufgewachsen sind, dann auch völlig die Sau rausgelassen haben, jetzt aber Kinder bekommen haben und fertig studiert und im gesettelten Job und jetzt da Stress machen und einfach Lärmverbote durchsetzen. Ich finde es traurig.
Keine Ahnung, ziehen die Berge, musst du damit rechnen, dass es schneit, oder?
Ja.
Also eben. Das ist eben halt so. Ja. Also sind die verschiedenen Positionen. Weißt du, fahr mit dem Fahrrad durch die Stadt, da geht dir jeder Autofahrer auf den Sack.
Ja.
Fahr mit dem Auto, dann sind es die Fahrradfahrer. Also die Position verändert sich leicht und der Blickwinkel ist dann eben halt auch nicht mehr da. Wenn man sich ständig gestört fühlt durch eine Lärmbelästigung, ich habe schon alles für die getan. Ich habe alles gemacht. Ich habe die zum Essen eingeladen. Ich habe irgendwie alles, ich habe oben meine ganze Anlage, Abzugsanlage verkoffern lassen, irgendwie, damit das nicht mehr so laut ist, dieses Brummen. Hm. Wenn die angerufen hat, dann haben wir wirklich, habe ich gesagt, oh, Musik leiser, bitte vor der Tür jetzt irgendwie, da sorge ich schon für Ruhe. Kannst du vergessen, ne?
Ja.
Die finden immer ein Haar in der Suppe.
Ja, natürlich.
Ja.
Und sie sitzen am längeren Hebel.
Ganz genau.
Ja. Und in der Zwischenzeit hast du trotzdem ja schon Geld investiert, ne?
Wie natürlich. Ja.
Okay, halten wir fest, wir fordern mehr Toleranz in der Großstadt für mehr Großstadtleben und Spaß für alle.
Ja, können alle in die Eifel ziehen, da ist Platz.
Ja, auch da.
Sauerland.
Auch da Sauerland, ja, ganz genau. Da gibt es irgendwie viel Ruhe.
Es gibt ja auch die berühmte Geschichte, die mir gerade einfällt, mit den Kranhäusern hier in Köln, die direkt am Rhein liegen, wer die Kranhäuser nicht kennt. Die Wohnungen da sind ja extrem teuer und die Leute, die da reingezogen sind, es gab tatsächlich dann Menschen, die da reingezogen sind und sich dann wegen des Lärms des Schiffsverkehrs beschwert haben.
Hup.
Ja, unfassbar. Wir kommen zu den 2000ern. Das ist der große Einschnitt in der Kneipenkultur. Es gibt das Rauchverbot, dafür aber auch Events und Public Viewing, aber Rauchverbot seit 2007. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, das war natürlich schwierig, aber das ist genau wie Anschnallen im Auto, wo man dir irgendwann mal gesagt hat, irgendwie, du musst dich ab heute anschnallen, sonst kostet das Geld. Letztendlich war es für mich auch irgendwie eine Erleichterung, weil du musst dir vorstellen, du arbeitest immer an der Theke und da sitzen immer 30 Leute und alle atmen in deine Richtung und zwar Rauch. Das war auch nicht schön. Man hat eben halt irgendwie, also ich habe das letztendlich begrüßt. Also wenn man natürlich irgendwie, die haben natürlich irgendwie jetzt angefangen, Raucherclubs zu gründen, irgendwelche, was weiß ich, irgendwie durchsichtigen Kisten zu bauen, wo man dann rauchen kann oder vor die Tür und dann gab es natürlich wieder Anwohner. Letztendlich finde ich es gut. Also heute, Stand heute, fand ich es gut. Damals habe ich selber noch geraucht, da war es ein bisschen befremdlich und alle Leute wollten dann noch heimlich weiter rauchen irgendwie, aber nee. Also jetzt kann ich das nur unterstreichen, finde ich gut.
Hm. Ja. Hattest du da auch Essensangebot bei dir?
Essen habe ich immer gemacht.
Okay.
Ja.
wo man gesagt hat, so im Thekenbereich, wo man jetzt nicht isst, da darf man rauchen, aber dann gibt es so eine imaginäre Trennlinie zwischen dem Thekenbereich und dem, sage ich mal, Essensbereich, wo man nicht rauchen darf. Hast du das dann auch so gemacht?
Nee, habe ich nicht gemacht. Irgendwie. Ich war erstmal in Stuttgart, da war es ganz witzig. Da konnte man quasi in einen Nichtraucherbereich gehen, weil die ganze Kneipe hat geraucht. Und wenn man das nicht wollte, dann ging man quasi in so ein... Früher, das war wahrscheinlich früher der Raucherraum, oder die haben irgendwie nie so ein, so ein Gesetz gehabt, irgendwie, also keine Ahnung, da darf man eben mal ganz normal rauchen. Also ich hatte mich schon gewundert, weil da stand mitten auf dem Tisch, wo das Essen kam, immer noch ein voller Aschenbecher, der dann aber weggeräumt worden ist.
Aber laut DEHOGA, also der Hotel- und Gaststättenverband, verloren vor allen Dingen Eckkneipen 10-20% ihrer Stammgäste oder Kneipengäste wegen diesem Rauchverbot.
Ja, das kann schon sein. Also wenn du das sagst, klar, gehen weniger Leute irgendwie, weil sie vermissen eben halt was. Rauchen und Alkohol gehört ja zusammen. Also das sehe ich schon ein. Also letztendlich finde ich es aber heutzutage eben halt auch besser.
Ich bin da geteilter Meinung. Also nicht, weil ich Raucher bin, sondern einfach, weil es sollte die und die Kneipen geben. Also die, die nicht rauchen wollen, die sollen halt Raucherkneipen meiden und dann in Nichtraucherkneipen gehen. Ich war ja letztens nochmal auf Norderney und da gab es noch... Oder da darf man noch Raucherkneipen betreiben. Und ich fühlte mich wirklich echt komisch. Ich habe mich reingesetzt und so eine Kippe angemacht. Und ich fühlte mich so, ich mache was Verbotenes. Und ich fühlte mich auch nicht wohl, komischerweise. Ich wollte direkt so, ich hatte so den Drang, vor die Tür zu gehen. Aber nein, du darfst sitzen bleiben, du darfst rauchen. Hast du das auch heute, ja?
Ja, ich fand es bei einem runden Geburtstag von der Freundin witzig. Wir waren in Ehrenfeld in so einem Laden, den hat sie angemietet gehabt. Und da durfte man halt rauchen da drin. Wenn man aber raus wollte... und frische Luft schnappen oder so, durfte man nicht vor der Tür stehen bleiben, wegen Anwohnern. Man musste auf die andere Straßenseite und konnte dann da seine Zigarette
rauchen. Nicht wirklich.
Ja, weil die gesagt haben, du kannst ja in dem ganzen Laden, egal wo du bist, darfst du rauchen. Ob Kegelbahn unten oder oben, egal wo. Und das war schon echt komisch, ja. Seit mehreren Jahren nicht mehr. Ja. Aber du hast gesagt, du hattest noch eine Kegelbahn noch unten, ne?
Ich habe eine Kegelbahn,
du hast eine Kegelbahn unten.
Kegelbahn oder Geldmaschine heißt das heutzutage.
Wird das also immer noch viel genutzt auch?
Ich habe erstmal die ganzen Kegelclubs entfernt, also die immer samstags kamen irgendwie. Da gab es drei Kegelclubs, wo die kamen immer samstags irgendwie. Die haben mir die Kegelbahn von 18 bis 22 Uhr blockiert. Die haben alle irgendwie drei Wasser getrunken und eine Cola. Ältere Herrschaften, die nehme ich gar nicht mehr. Der Trend ist Jugend, zwischen 10 und 20 Leute, Fässchen Bier, jede Menge Schnaps oder wie auch immer, laute Musik. Ich habe eine große Box unten stehen irgendwie. Die machen Party da unten irgendwie und wie gesagt, Kegelbahn ist eine Geldmaschine, ja.
Ja gut, in den 2000ern kamen dann auch, also da haben die Kneipen dann auch, weil es so langsam uncool wurde, Kneipen, haben die auch den Clubs Konkurrenz gemacht mit irgendwie, wie gesagt, Schottabende, DJ-Nächte, Motto-Partys, Club-Konzerte, also Kneipen-Club-Konzerte. Und 2006 war ja auch das Sommermärchen, da gingen ja sowieso alle zum Public Viewing dahin. Aber so langsam ging es da so ein bisschen bergab. Das ging in den 2010ern dann weiter, da kam das Craft Beer raus und da fing schon die Retro-Romantik irgendwie an, weil irgendwie Kneipen waren jetzt alt. Hast du das? Also ich merke das auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin ja passionierter, also ich mag Kneipen, weil es gemütlich ist, weil man früher immer dahin ging, das ist jetzt nicht mehr so. Man konnte hingehen, weil man wollte, man kannte immer irgendwen. Es war immer schön heimelig, es war immer nette Stimmung. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, wenn ich in eine Kneipe komme, je nach Kneipe, dass immer nur so drei, vier einsame Gestalten an der Theke sitzen und das arme Dia haben und die Kellnerin oder den Kellner oder die Wirtin oder den Wirt voll quatschen. Wie seht ihr das?
Das sehe ich komplett anders. Also ich bin aus Ihrefeld und ich bin da, seitdem es den Laden gibt, ist die Braustelle. Grüße gehen raus, ja, Peter und Uta und dann die Mannschaft. Ich bin da seit dem ersten Tag, bin ich da Stammgast. Also quasi mein zweites Wohnzimmer, bevor ich dann auch noch das EDP in den Reigen meiner zweiten und dritten Wohnzimmer mit aufgenommen habe. EDP im Drücke Bitter, auch auf der Venloer Straße. Und das ist eben bei der Braustelle so, das ist auch der erste, kann man sagen, Craft-Bier-Laden in Köln, weil es auch gleichzeitig das kleinste Brauhaus in Köln ist. Und da war es so, dass die das nicht quasi, die sind nicht auf den Zug aufgesprungen, sondern die haben das gestartet, dass da das Bier, was man da trinkt, alles dort auch tatsächlich gebraut wird. Cool. Und exzellente Biere, man hat da wirklich eine regelmäßige Auswahl an verschiedenen unterschiedlichen Craft-Bieren und auch die Klassiker, die sie immer auf der Karte haben. Ist auf jeden Fall super. Und das macht auch den Laden jung. Also es kommen halt immer viele junge Leute dazu. Es gibt natürlich auch ein paar ältere Stammgäste, wie ich auch. Aber prinzipiell auch durch das, was du gerade gesagt hast, Pubquiz ist natürlich irgendwie so ein Ding, das hat sich so etabliert als ein Goodie in einer guten Kneipenkultur dazu oder Live-Konzerte. Und da hast du schon auf jeden Fall die Leute, die in das Ehrenfelder Nachtleben reingehen, die starten in der Braustelle beispielsweise in den Abend rein. Und EDP auch. Also ich glaube, dieses, was du beschrieben hast, so diese klassische Eckkneipenkultur, wo dann wirklich nur noch die Leute ab 70 oder so da an der Theke hängen, die gibt es garantiert auch noch. Aber es sind jetzt nicht die Kneipen, in denen ich verkehre. Deswegen kann ich vielleicht nicht so viel darüber sagen wie du, Rally.
Ja, also was soll ich sagen? Also wenn man heutzutage essen gehen will, dann muss man reservieren. Alle sagen irgendwie, wir haben alle kein Geld, wir müssen sparen, wir machen tun hin und her, keine Ahnung. Wenn ich irgendwo hier um die Ecke eine Pizza essen gehen will, dann sagen die, nee, kein Platz.
Ja.
Ja, das ist bei mir genauso irgendwie. Also ich reserviere zum Beispiel irgendwie am Wochenende fast gar nicht, nur für größere Gruppen. Kleinere Gruppen mache ich gar nicht irgendwie, weil es bumsvoll ist. Und man muss auch immer wieder sagen, viele Leute haben da auch ihr Konzept ein wenig verändert. Meine Stammkneipe ist der Mexikaner, die Taqueria Especial auf der Merowinger Straße. Die haben irgendwie einfach eiskalt seit 1985 nicht renoviert. Wa? Das Ding hat Charme. Wa? Da kommt man rein, irgendwie, da gibt es kaltes Bier, da gibt es coole Bedienungen. Irgendwie. Das ist eben halt, da geht man eben halt gerne hin. Oder du in Severin, da ist doch auch irgendwie, das ist eine kleine Kneipe irgendwie, aber diese Kneipen, wo du jetzt gerade von gesprochen hast, da kenne ich auch ganz, ganz wenige von. Also wo wirklich wenig los ist. Da muss man nach Dormagen fahren, glaube ich. Oder so. Ja. Also hier so im Zentrum, geh mal die Straße rauf und runter. Selbst im Chef hier war ja irgendwie immer nur Ballermann irgendwie. Also da war ja auch
immer viel. Voll. Ja. Ja, viel. Ich war letztens noch mal in der Oberschenke mit einem Verlagskollegen und da war es auch, wie du sagst, cool. Nette Bedienungen, ja. Und auch seit 100 Jahren nicht mehr renoviert. Genau. Aber das macht genau den Charme
aus. Irgendwie überall, wo du hingehst, irgendwie ist ja eigentlich immer brechend voll. Also, ja, also die wenigsten Leute zeigen noch Fußball, gerade dann irgendwie. Uwe Jaschenke und Klopfig Eck natürlich und wir noch und der Pitter, guck dir den Pitter an. Also der ist ja auch.
Aber wie Holcher sagte, das mit dem Craft Beer, es gab dann ab den 2010ern tatsächlich 1500 private Braustellen oder Brauereien in Deutschland. Und die haben dann dieses Konzept aufgenommen und haben gesagt, ja, wir machen mal was Neues. Hm. Nicht nur die üblichen Sachen, sondern auch mal irgendwas Hippes.
Ja, und interessanterweise sind ja auch die traditionellen Kölsch-Brauereien zum Teil drauf eingestiegen, ne?
Ja.
Dass sie halt eben auch angefangen von Wies zu brauen bis zu einem Sommerhopfen.
Ja.
Meisels. Meisels macht jetzt ein IPA. Also.
Hast du schon probiert?
Habe ich am Hahn bei mir.
Du hast am Hahn?
Ja. Cool, okay. Hm.
Aber 2010er, das ist natürlich jetzt ein bisschen konträr zu dem, was du gerade gesagt hast, Rally. Laut Studie seit 91 ist der Rückgang von Gästen in Kneipen 40%.
Sein Sauerland, also da findest du auch gar keine Kneipe, wo du Bier trinken kannst. Punkt aus Feierabend.
Ja.
Die warten alle auf Schützenfest. Die freuen sich schon irgendwie auf den Sommer, weil da gibt es hier Wochenende gibt's irgendwo ein Schützenfest. Da gibt es einfach keine Kneipen mehr. Ja. Da kriegst du noch nicht mal was zu essen irgendwie. Also letztendlich sind dort wirklich alle Kneipen wirklich weggestorben. Also alle Kneipen, die ich mal kannte da zu meinem Zeitpunkt, die gibt's alle nicht mehr.
Kannst du hier in der Südstadt, kennst du Leute, die einen Gastrobetrieb hatten, die in den letzten Jahren zumachen mussten?
Persönlich?
Ja. Kannst du dann ein Muster erkennen, woran das gelegen hat, dass das bei denen nicht mehr gelaufen ist?
Gastrolegastheniker.
Also die nicht wirklich gute Geschäftsleute.
Ganz genau. Ja. Keine guten Geschäftsleute, zu viel getrunken. Energiekosten haben dir natürlich irgendwie den Hals abgedreht. Das Personal, man muss wirklich mit dem Personal wirklich gut umgehen. Erstmal heutzutage. Aber man muss sie auch in die Schranken weisen. Also wenn man die alleine laufen lässt, dann arbeiten die alle viel zu viel. Und man muss wirklich gucken, weil der größte Posten in meiner Kneipe ist das Personal. Das kostet einfach einen Haufen Geld. Und dann kommt die Energie und dann kommt das, was ich dazu kaufe. Ist alles teurer geworden. Und heutzutage in der Kneipe Geld zu verdienen, ist wirklich schwierig. Auch wenn man, was weiß ich, wenn man 5.000 Euro Umsatz macht am Tag, da blieben früher 2.500 einfach schnacktig von übrig. Dann hast du noch 1.000 schwarz gemacht. Das kannst du heute gar nicht mehr machen. Du kannst kein schwarzes Geld mehr produzieren, weil du musst ja deine Rechnungen bezahlen.
Die Mieten sind gestiegen.
Ganz genau, ja. Ja. Und das bricht dann vielen Leuten in den Hals, wenn man, wie gesagt, Gastrolegastheniker, ich bin, keine Ahnung, Kneipe kann jeder, macht eine Kneipe auf. Das geht so schnell, da bist du pleite, bis der Arzt kommt. Also.
Das war jetzt die Frage, weil wir kommen ja auch gleich noch zum Kneipensterben, da ist ja das auch nochmal Thema, die Kosten, aber diese zwei Sprüche fielen mir ein, den einen hast du schon beantwortet, wer nichts wird, wird, wird und wenn der Kneipier sein bester Gast ist, ist auch scheiße.
Ganz genau, also wenn die anfangen zu saufen irgendwie selber, ich habe zum Beispiel im Olympia, da habe ich 4 Jahre lang nichts getrunken, da musste ich mal im Auto hin oder wieder zurück in die Südstadt irgendwie und da habe ich am letzten Tag was getrunken, da haben mich alle angeguckt, wie und gesagt, wir haben alle gedacht, du trinkst keinen Alkohol. Oder gesagt, natürlich trinke ich fast jeden Tag, aber nach Feierabend, wenn ich nicht mehr hier bin, dann trinke ich Alkohol, aber hier trinke ich grundsätzlich keinen Alkohol und keine Ahnung. Man muss zwischendurch mal ein Bier trinken, um die Leute zu beruhigen, weil die, keine Ahnung, die laufen ja wie die Geckenhühner, die ganzen, wenn es voll wird und stressig wird, dann muss man sie alle mal mit dem Kölsch beruhigen. Dann pfeifst du sie alle mal zu dir hin und sagst, so, wir trinken jetzt alle mal einen Kölsch zusammen. Dann nehmen wir neuen Mut auf und dann gehen wir wieder auf die Kunden los irgendwie und das ist auch in Ordnung. Aber ansonsten habe ich Alkoholverbot bei mir. Mhm. Für jeden. Mhm. Punkt aus Feiern. Es sei denn, ich oder hier mein Arno hier, der Thekenchef sagt, wir trinken jetzt mal einen Kölsch. Feierabendkölsch ist mir ganz egal. Während der Schicht, nein.
Okay. Also nicht so ein Belegschaftsschnaps mal so zwischendrin, das auch nicht. Okay.
Ja, kann man eine Ausnahme machen, wenn ein Gast mal ein Schnäpschen ausgibt oder wie auch immer. Da sehe ich auch drüber hinweg. Aber besoffene Kellner kriegen bei mir bei Schichtende die Kündigung. Mhm. Ja, definitiv.
Da gibt es ja noch so einen Spruch, ne? Gutes Personal ist schwer zu finden. Wie siehst du das?
Ich habe 20 Angestellte jetzt bei mir. Wow. Die habe ich alle über eBay Kleinanzeigen quasi
ersteigert,
generiert und aus meinem Fundus mitgenommen. Also da haben wir über ein paar Leute eingebaut, aber man braucht eben halt viele Leute. Im Schnitt gucken sich die Anzeige ungefähr 800 Leute an. Davon melden sich 50 bei mir. 25 schreiben beim ersten Mal auch wieder zurück. 10 kommen zum Vorstellungsgespräch, 2 kannst du einstellen. Aber ich habe wirklich gutes Personal, muss ich wirklich sagen. Einzigartig, wir haben lange dann rumgedoktert, die hassen mich auch teilweise irgendwie, weil ich pedantisch bin irgendwie und was weiß ich irgendwie und immer viel, keine Ahnung, gute Tipps habe, wie man es besser machen kann. Ich hasse es, wenn man ein Bier irgendwie auf den Tisch stellt und man macht keinen Bierdeckel drunter. Ich sage, was ist drauf? Geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein, weil dass du sowas überhaupt tun kannst, weil die sitzen doch den ganzen Tag in ihrer Suppe da. Irgendwie. Also nee, aber wirklich, also auch die Resonanz irgendwie, auch jetzt sei es über Google oder wie auch immer, super. Also.
Was macht denn gutes Personal sowohl in der Kneipe als auch in einem Restaurant aus?
Die müssen einfach Bock haben, die müssen lachen, die müssen auch mal guten Tag sagen, wenn jemand reinkommt. Oder auch einfach mal sagen, wenn jemand reinkommt, ey, hallo, ich habe dich gesehen und jetzt gleich kriegst du auch von mir einen Platz oder auch vielleicht auch keinen, weil ich keinen mehr habe. Die müssen einfach Spaß an dieser ganzen Geschichte haben. Das merkst du irgendwie bei vielen Menschen irgendwie sofort. Die kannst du direkt wieder aussortieren. Ne? Die haben keine Lust, die können nicht irgendwie, die können einfach auch mit Menschen, ist ja nicht jedem gegeben, umgehen. Die können eben halt kein Gastgeber sein. Und die Leute musst du einfach wieder aussortieren.
Ja. Ja. Mir fällt das immer nur in Restaurants auf, dass schlechtes Personal einfach nicht guckt. Also wenn du durch den Raum gehst und irgendwo abräumst, dann muss dein Blick in meiner Welt immer über alle anderen Tische schweifen, ob jemand die Hand hebt oder irgendwas anderes möchte und nicht einfach durchs Restaurant gehen, stur geradeaus, ich habe die Bestellung. Das finde ich ganz schrecklich, sonst fragt man irgendwann, Herr Kellner, darf ich Ihnen vielleicht irgendwas bringen? Und wie findest du es, wenn man am Personal spart, das heißt, wenn man zu wenig Kellner einstellt? Weil in meiner Welt ist es so, je weniger du einstellst, desto weniger verkaufst du. Weil du kannst ja das Doppelte verkaufen.
Klar, da muss man natürlich irgendwie eine Mischkalkulation sehen. Ich weiß ja nie, was los ist. Unter der Woche machen die das zu zweit hier bei mir. Manchmal, wenn was los ist, zu dritt. Aber die machen das gerne zu zweit, weil die teilen sich das Trinkgeld dann auch zu zweit. Deswegen, die sind da hinterher. Ja, und die wissen ganz genau, irgendwie, ich höre das irgendwie, wenn sie Bockmist machen, das siehst man erstmal, aber ich kenne natürlich irgendwie auch fast jeden in dem Laden und die haben Bock da drauf und dann geben die Gas. Die wollen oft gar keine dritte oder vierte Person dazu haben.
Wir kommen jetzt langsam in die Gefilde, wo du ja auch viel jetzt schon zu gesagt hast und auch viel zu sagen kannst, nämlich zu den 2020er Jahren, natürlich die Jahre der Pandemie, wo allein in Deutschland 6.000 Kneipen zwischen 20 und 22 endgültig geschlossen haben, wo dann auch natürlich im Gegenzug irgendwie Dorfkneipen mit Bürgervereinen und so aufmachten, aber viele haben es davon nicht erholt. Wir kommen jetzt zum Kneipensterben. Was meinst du, woran liegt's? Es ist natürlich der gesellschaftliche Wandel. Viele Leute treffen sich auch lieber mit Netflix zu Hause auf dem Sofa oder machen nur noch Social Media vom Sofa. Was ist deiner Meinung nach der Grund für dieses Eckkneipensterben?
Du willst jetzt explizit das Eckkneipensterben haben oder willst du ein Beispiel haben von meinem Lokal jetzt irgendwie auf der Severinstraße?
Erstmal Eckkneipen, weil die sind ja am meisten betroffen, weil die ja am meisten von Stammgästen leben. Und ich glaube, diese Kneipen, jeder Stammgast, der wegbleibt, tut weh.
Ich glaube, ich kann dir das gut erklären, weil du weißt, ich habe den Schmitzel lang auch schon mal gemacht.
Ja.
Und da war es so, dass die Kneipe im Winter bumsvoll war, zwischen 18 und 22 Uhr. Da kamen, keine Ahnung, Leute zum Essen hin und her, auch mal zum Trinken. Aber dann wird Brauhaus auch ein wenig langweilig. Ja? Meistens habe ich da um 1 Uhr zugemacht. Jetzt habe ich Event, weißt du, jetzt habe ich Fußball, ich habe Darts, 3 Stil-Darts oben, irgendwie, die können bei mir machen, tun, hin und her, was sie wollen, die können kegeln. Ich habe 14 verschiedene Sorten Bier am Hahn, weißt du, das ist Event, die können was erleben da. Ja, da kommt da schon jeder rein und sagt irgendwie, ich nehme meinen Kumpel mit, weil da kannst du erstmal durchprobieren mit den Bieren und so. Die haben Erlebnis. Und das hast du bei so einem Brauhaus hast du das gar nicht mehr. Es ist auch bei der Eckkneipe so, du hast kein Erlebnis. Weißt du, da steht dann irgendwie, wer weiß, hinter der Theke, der selber total besoffen ist, weil ihm total langweilig ist. Und dann sitzt du mit dem an der Theke und ihr schwart über eure Probleme. Aber das will da kein Mensch. Ja. Und deswegen, du musst das bieten. Du musst eine gute Kombination bieten, irgendwie, damit die Leute zu dir kommen. Also ansonsten, wenn du uninteressant wirst, dann wird es langweilig. Und dann, es geht ja nicht immer nur darum, zusammenzusitzen und sich irgendwie, was weiß ich, total zu betrinken, ne?
Das Begegnungsstätte manchmal schon, weil das war ja die Kneipe immer. Also ja. Klar, es bleibt immer weniger im Portemonnaie hängen und Social Media haben wir schon gesagt, Trinkverhalten ändert sich natürlich auch.
Genauso wie viele Leute einfach nicht mehr rauchen. Irgendwie das Gesundheitsbewusstsein hat sich natürlich auch komplett verändert. Also die Leute denken einfach mehr darüber nach, was mache ich mit dem Geld irgendwie oder was zerstöre ich. Früher war das zum guten Ton, also irgendwie Rauchen war doch früher irgendwie. Keine Ahnung, hat ja kein Mensch daran gedacht, dass man daran sterben könnte.
Ja.
Und heute denken die Leute eben halt auch mehr darüber nach, dass es eben halt auch nicht gut ist, wenn man jeden Tag Alkohol trinkt.
Also du glaubst auch, dass irgendwie die Konkurrenz durch Netflix, Streaming-Angebote, durch Event-Kneipen, das natürlich beschleunigt, dass Eckkneipen langsam den Löffel abgeben, weil Stammgäste allein bringen hat keine Kohle mehr.
Ganz genau. Also die sterben ja auch wirklich weg. Das hast du ja im Schiff hier gesehen. Also dass die Leute, die ja wirklich, also da konnte ich ja zusehen, da ist ja jede Woche einer gestorben, so ungefähr. Mhm. Dass die Leute, die auch Kneipenkultur so ab 11 Uhr mitmachen, irgendwie, die kommen einfach gar nicht mehr.
Du meinst 11 Uhr morgens?
11 Uhr morgens, meine ich, ja. Da war es ja so, dass um 12 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, da waren alles nur alte Säcke. Irgendwie. Die Bude war auch voll, irgendwie haben wir Schlager gehört, das war auch in Ordnung. Aber wirklich, du musst was bieten, ansonsten kommt kein Mensch.
Ich habe mich auch gefragt, wie sich Nachbarschaft dadurch verändert, wenn dann so eine Institution wie so eine Eckkneipe dann nicht mehr da ist. Oder einfach nicht mehr so als der Spot ist, wo du sagst, hey, da gehe ich jetzt am Samstag wieder hin oder am Freitag. So ist mein traditioneller Abend, wo ich die Jungs oder die Mädels treffe. Und das macht ja auch was mit der Nachbarschaft vielleicht auch. Ne? Und mit dem, ja, mit diesen festen Ritualen und den festen Orten, wo ich hingehe.
Aber da muss ich dich fragen, Heucher, du hast ja gesagt, die Braustelle. Ich meine, das ist ja auch jetzt keine Eventkneipe. Es ist ja das Event, was du gerade beschrieben hast, war ja das Craft-Bier, dass die so geiles Bier ausschenken, aber eigentlich ist es doch eine traditionelle Kneipe, oder nicht?
Ja, also gerade aber, wenn man das vergleicht mit, was es vorher war, es war vorher nämlich eben so eine, ja, Eckkneipe, wo dann aber auch schon mal der Barhocker irgendwie durch die Tür flog, durch das Fenster, bis der Peter und die Uta das aufgemacht haben vor 25 Jahren und dann hat sich das auch sehr schnell verändert. Aber wenn du sagst Event, für viele Leute ist garantiert auch ein Event gewesen, zu sagen, ich habe hier jetzt nicht nur quasi 2 Sorten Bier, sondern ich habe halt eine ganze Reihe von eben neuen Bieren, die ich noch gar nicht kenne und die wechseln sich auch und das Personal ist super. Und die Atmosphäre ist gut, das Essen ist gut, weißt du, du hast eine gute Brauhauskost, die erschwinglich ist. Und das mag vielleicht für Leute auch schon ein Event sein. Und da haben wir noch gar nicht über Pubquizze oder Konzertante Sachen oder Ausstellungen gesprochen, die da stattgefunden haben. Aber das Alleinstellungsmerkmal für eine Eckkneipe ist dadurch halt dann auch schwieriger geworden zu finden. Also ja, wir haben das und das Kölsch, die andere Kneipe hat das und das Kölsch. Das ist das einzige Alleinstellungsmerkmal, welches Bier du da trinken kannst. Mhm. ist den Leuten halt vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Mhm. Ja, und zumal, wenn du als jüngerer Mensch komisch angeschaut wirst, wenn du in so eine traditionelle Eckkneipe reingehst, denkst du auch, da bin ich offensichtlich nicht richtig platziert. Da gehe ich nicht nur mal ein zweites Mal rein.
Kann auch sein. Also genau, Personal macht viel aus. Guck dir, der Mexikaner, der Reza, da gehe ich manchmal mit Leuten rein, die kommen einmal im Jahr zu mir irgendwie. Die heißen dann, was weiß ich, Susi, Peter und Axel. Dann ein Jahr später kommen die wieder und der Reza kommt auf mich zu und sagt, ey, hast du Susi, Peter und Axel wieder mitgebracht? Ich sage, Alter, wie kannst du das denn alles merken? Weiß ich auch nicht, Rally, setz dich hin, komm. Willst du einen Doppelbock haben, ein Böckchen haben? Ich sage, ja, Böckchen nehme ich irgendwie. Und die drei wahrscheinlich, was trinken die? Ah, lass mich überlegen. Also zwei davon, aber der will einen Weizen haben, das weiß ich noch. Und der trinkt immer halbe Liter irgendwie Weinschorle. Das ist ein Wahnsinn. Aber das hat eben halt einen hohen Wiedererkennungswert. Wenn du irgendwo reinkommst und das Personal ist einfach auf Zack irgendwie und nett und begrüßt dich irgendwie, da geht man einfach, fühlt man sich gut aufgehoben und da geht man einfach wieder hin.
Ja, das ist halt der Charme dieser Kneipenkultur, ne? Dass halt, dass man da immer wieder Leute trifft, das sehe ich wenig in Cafés, wo halt viele Studenten arbeiten, die da halt einen Saisonjob machen über zwei Monate und dann wieder aufhören, sondern halt so Kleinpersonale, was auch mit der Kneipe wächst, darauf Bock hat und auch viele Stammgäste hat und, wie du sagst, wenn der Wirt oder die Wirtin sich halt dann Gesichter merken und Menschen merken.
Auf jeden Fall, ja.
Konntest du in der Corona-Phase eigentlich dann irgendwie, also andere Gastronomiebetriebe haben das vielleicht gemacht, über Straßenverkauf oder sowas, um ein bisschen über die Runden zu kommen. Hattest du eine ähnliche Möglichkeit oder einen Plan B? Was?
Ja, das haben wir eigentlich nicht gemacht. Also wir haben irgendwie zwischendurch mal, weil das Bier schlecht wurde, habe ich die 20 Liter Fässer irgendwie so an Bekannte irgendwie vertickert. Ja, ich hatte jede Menge 10er und 20er, die habe ich alle. Und ich habe auch mal so aus dem Fenster ein bisschen was rausverkauft. Und da ich ja sehr nachhaltig bin, habe ich das aus Gläsern gemacht. Oh, und dann kam das Ordnungsamt. Mit der Androhung, 50.000 Euro sollte ich bezahlen. Ja, ja, die waren ja sehr utopisch damals, irgendwie in dieser Corona-Zeit, irgendwie was, weil da war ja so, man konnte sich dann Bier kaufen und musste das aber mit Abstand trinken. Also man musste ja 50 Meter von der Kneipe dann weggehen.
Ja,
erinnert ihr euch dann?
Ja, stimmt.
Und dann hat sie gesagt, ja, die müssen ja wiederkommen und ihnen das Glas wiederbringen. Da habe ich gesagt, ja, aber was machen die denn, wenn die noch ein Bier trinken wollen? Dann müssen die auch wiederkommen, oder? Mhm. Also die hat einen riesen Zirkus gemacht. Das ist eine Politesse, eine Ordnungsamtstante, die ist so groß. Wenn die umfällt, gewinnt die an Höhe, so dick ist sie auch.
Er zeigt jetzt 1,50 Höhe.
Ja, ganz genau. Ja, wenn die umfällt, gewinnt die an Höhe. Ein Drachen, schlimm, ne? Keine Ahnung. Die hat mir das dann angedroht irgendwie und dann habe ich mit dem Besitzer von der Kneipe damals, da warst du noch Schmidt zu hören, gesprochen, hatte gesagt, er soll die Rechnung schicken, kein Problem.
Ja. Schreiben Sie es auf, ich kümmere mich später drum. Ja.
Aber das heißt, du hattest während der Pandemie, hattest du eine Kneipe?
Schmitzelang,
war das während der Pandemie?
Das war während der Pandemie. Da war es ja quasi, es war ja totaler Zirkus. Jeder musste sich eintragen, hin und her. Und wenn man zum Klo ging, musste man die Maske aufziehen. Wenn er am Tisch war, dann konnte man sich nicht anstecken. Ich weiß nicht, aus welchem Grund irgendwie. Ja. So war so viele Fans irgendwie, also tut mir leid, irgendwie. Also, ja.
Desinfektionsflaschen auf dem Tresen.
Ja, und so. Überall, also keine Ahnung, wunderbar Kosten irgendwie mit Desinfektionsmittel irgendwie.
Lass uns doch mal über den Rally, der hier am Tisch sitzt, mit 40 Jahren Gastro auf dem Buckel reden. Die Arbeitszeiten sind jetzt nicht 9 to 5.
Nee. Ja?
Wie machst du das seit 40 Jahren gesundheitlich und wie stehst du das durch und woher nimmst du die Motivation, hey, ich mach das nochmal 40 Jahre?
Ich weiß nicht, ob ich das nochmal 40 Jahre mache. Ich sage euch, ich habe wirklich ein anstrengendes Leben, weil es ist irgendwie, es ist 24/7. Also ich sitze sonntags am Dienstplan, irgendwie alle Welt ruft mich an, irgendwie, wenn sie ein Problem haben. Man kann auch nicht da sein, irgendwie. Man ist immer Problemlöser Nummer 1. Und es wird wirklich anstrengend. Also meine Kapazitäten verlieren sich so übers Wochenende. Weil freitags bin ich schon früh da und das geht dann bis morgens um 3. Und Samstag geht es schon früh los, um 12, das geht dann wieder bis 3 und sonntags sind meine Kapazitäten fast erschöpft. Da will ich gar nicht mehr arbeiten sonntags, aber.
Wie kannst du da abschalten, um für die nächste Woche dann quasi wieder Energie zu haben, damit das wieder funktioniert?
Boah, das ist echt anstrengend. Also ich versuche immer noch eine Lösung zu finden, da mal abzuschalten, aber das ist wirklich schwierig, weil du hast fast gar keine Chance. Also morgens irgendwie, wenn ich jetzt nicht in der Kneipe war, dann stehe ich meist 7, halb 8 Uhr auf. Und dann gucke ich mir die Umsätze an irgendwie und dann oder die Tragödien, die passiert sind oder wie auch immer. Dann fängt das schon an. Meine Frau sagt schon gar nichts mehr. Einmal, die arbeitet auch in der Gastronomie, ein Segen. aber ich sage euch alles, es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Also ich mache das aber gerne. Also das ist der Haken an der ganzen Sache. Sonst würde ich sagen, was, ihr könnt mich alle mal am Abend besuchen. Ich höre jetzt auf. Aber nee, ich sehe die Herausforderung immer. Es macht mir Spaß. Und ja, den Sonntag habe ich dann frei. Montag habe ich Bürotag. Also ich komme gerade aus dem Büro. Und Dienstag bin ich eben halt ein bisschen fitter. Mhm. Ja, deswegen habt ihr einen guten Tag gewählt heute, mit mir zu sprechen.
Prost.
Ja, Prost.
Aber du hast es ja gerade gesagt, die Regina, deine Frau, sagt nichts mehr. Aber wie machen es denn Partnerinnen mit? Ich meine, wann seht ihr euch? Ihr habt ja kürzlich geheiratet. Wie funktioniert das?
Ich meine, ich hatte schon ein paar Freundinnen davor, wie du weißt. Und die haben immer gesagt, ja, Sonntag spazieren gehen. Und haben gesagt, nee, habe ich keinen Zick. Ich muss arbeiten. Ne? Da muss man immer arbeiten oder Urlaub mal machen oder wie auch immer, wenn eben halt Hauptsaison ist. Das geht eben halt nicht. Und da musst du die richtige Partnerin zu finden. Und die Regina ist selber, die macht ja auch die Beratung, die Hochzeiten und hin und her, die organisiert den ganzen Teil da. Wenn ich die nicht hätte, ja, so auch als Rückhalt, da würde ich auch keine Gastronomie mehr machen. Mhm. Also wenn ich jetzt noch ein Weibchen zu Hause sitzen hätte, die mir den ganzen Tag nur den Arsch aufreißt, weil ich irgendwie eigentlich immer nur am Arbeiten bin, dann hätte ich da schon lange gesagt, nee, das kann ich nicht mehr. Mhm. Ja. Also viel Verständnis für beide, weil sie macht ja auch Weingarten, irgendwie den Glühweingarten, die Veranstaltung, Beratung, da habe ich natürlich auch Verständnis, weil die kommt manchmal auch morgens erst um 4 Uhr nach Hause.
Hm. Ja. Aber du würdest keinem empfehlen, heutzutage eine Kneipe aufzumachen?
Wenn man viel Geld hat, dann keine Ahnung. Und ich weiß, wohin damit, auf jeden Fall. Viel Geld mit verdienen? Nee, tust du nicht.
Was wünschst du dir von der nächsten Generation Kölscher Kneipengänger?
Was ich mir von denen wünsche?
Außer viel Umsatz.
Ja. Meine, ist natürlich schön, wenn sie irgendwie auch diese Kultur weiter frönen. Ne? Also nicht irgendwie, meine, diese ganze Craft-Beer-Geschichte hin und her. Meine, das Wenigste, was ich bei mir in der Kneipe verkaufe, ist übrigens Kölsch.
Lustig, ne?
Ja, das geht nur bei FC-Spielen. Also, ja, ich mag diese Kultur. Also ich mag dieses Kölsch auch irgendwie. Ich mag auch diese Stange irgendwie. Und das fände ich schon gut irgendwie, wenn das viele Leute annehmen würden. Und was sie ja auch tun. Die müssen ja noch nicht mal aus Köln kommen. Das sind ja alles irgendwie kölsche Imitatoren und wie auch immer. Und letztendlich kommen die nach Köln und die saugen ja oft diese Kultur direkt auf. Und die finden das alle toll. Auch wenn sie, was weiß ich, aus ihrer Heimat irgendwie immer nur Littergebinde kennen. Die fangen sofort an, Kölsch zu trinken und fühlen sich eher auch wohl. Ich wünsche mir für die ganze Gastronomie, dass es mal wieder ein bisschen irgendwie vorwärts geht. Ja, meine, wir kommen jetzt irgendwie nochmal in den Bereich, dass der Mindestlohn angehoben wird, aber wir aber dafür für die Speisen nur noch 7% bezahlen müssen. Hm. Das ist natürlich ein bisschen Erleichterung. Also wenn ihr das jemand jetzt hört, glaubt man ja nicht, dass das Essen billiger wird.
Ja, ne, das freut dann die Gäste auch zu hören. Was würdest du dir von der Stadt Köln denn wünschen?
Die Stadt Köln, ja, würde ich... Keine Ahnung, den größten Teil dieser Angestellten würde ich rausschmeißen. Also, weil die können überhaupt nichts. Also, außer Regeln und Auflagen und wie auch immer. Weißt du, ich habe immer eine schöne Tonne bei mir vor der Tür. So einen Tisch, hier so eine mit Guinness drauf. Irgendwie. Da stehen die Aschenbecher drauf. So. Und jedes Mal, wenn die kommen, kostet ja 60 Euro. Wenn diese Tonne dort steht. Weil ich ja keine Außengastronomie beantragt habe. Und dann habe ich gesagt, ist euch das denn nicht klar, dass die Leute trotzdem hier stehen und wenn hier keine Aschenbecher stehen, dann schmeißen die das auf den Boden und dann kommt am nächsten Tag der Flurdienst irgendwie und räumt dann wieder auf. Die Stadt Köln hat nach meiner Meinung wirklich noch viel, viel zu lernen. Also, was weiß ich, Terrarium, da ist die Markise zu lang irgendwie beim, was weiß ich, gegenüber vom Mexikaner hier, Philos. Da stand ja auch jahrelang eine Tonne. Stehtische sind verboten in Köln. Ne? Das ist quasi, keine Ahnung, die reiten ja auf diesen Paragraphen rum irgendwie. Also das ist ja einfach nur schrecklich irgendwie. Die sollen doch froh sein, dass wir so viele Begegnungsstätten haben hier. Und das ist eigentlich, ich meine, das Geld ja auch bringt ja auch Geld. Ja. Mhm. Genau. Wir haben diese Kneipe, im September haben wir angefangen, das Ding umzubauen. Ja. Am 1. Dezember wollte ich aufmachen. Wisst ihr, wann ich die Konzession bekommen habe?
Ein paar Wochen später?
Karneval. Karnevalsdonnerstag. Monate. Weil irgendwie irgendwo ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister fehlte.
Das heißt, du konntest gar nicht planen, so, ne? Weil du die
ich habe Heiligabend habe ich quasi aufgemacht und habe Bier verschenkt. Hab meine Wasserflaschen voll Bier an die Penner verschenkt draußen zum Heiligabend, damit die was zu trinken hatten. Die durften auch rein und konnten zwei Kölsch trinken, mussten danach je nach Geruchsbelästigung wieder gehen. Aber ich habe Bier verschenkt. Ich habe nur noch irgendwie alle Leute, die ich auf der Straße irgendwie draußen rumliefen, habe ich reingeholt. Ich sage, kommt rein, es kostet nichts. Hier, bitte, los, trinkt hier alles weg. Ja. Kommt rein und trinkt mir das Bier weg, es kostet nichts. Ja, war ein schöner Heiligabend.
Wir wussten nichts davon.
Nee, scheiße, fuck, ey. Mann, ich musste irgendwie das Zittern aus der Hand kriegen. Ja.
Ach, Männer, was ziehen wir denn für ein Fazit aus diesem Podcast? Sterben die Kneipen wirklich aus? Müssen sie alle Event-Locations werden? Wie retten wir unsere Begegnungsstätte der Jugend und der kommenden Jugend?
Puh, also ich denke, ich bin ja so ein Gewohnheitstier. Ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der in eine Eckkneipe, eine klassische Eckkneipe reingeht, es sei denn, der kennt die Leute da. Und ich werde da mein Verhalten auch nicht ändern. Also ich denke, es wird in Zukunft so sein, dass es immer mehr Alleinstellungsmerkmale für Eventkneipen gibt, ob das jetzt ein Pub-Quiz oder Musik-Quiz oder Karaoke-Abend oder Vorlesungsabend oder Ausstellungen oder was auch immer ist. Ich hoffe halt, dass so, weil gerade Köln die Identität natürlich hat, auch hat durch die Kneipenkultur, ne, durch die Kölschkultur, dass es nicht schlimmer wird und dass das Ordnungsamt, wie du gesagt hast, auch mal ein Auge zudrückt, dass da Leute, die da fürs Ordnungsamt arbeiten, auch einen anderen Ton vielleicht auch anschlagen.
Das ganze Konzept muss überarbeitet werden.
Bearbeitet wird, ne, und dass es da mehr Zusammenarbeit auch gibt, ne, dass man die Gastronomen da mehr ins Boot holen kann auch, das würde ich mir wünschen.
Herr Gastronom,
an alle Gastronomen da draußen, es ist nicht hoffnungslos. Ihr müsst nur alles richtig machen. Ihr werdet nicht reich damit irgendwie. Das ist einfach so, ihr könnt bei eurer eigenen Kneipe euer eigenes Bier umsonst trinken. Ja, zum Einkaufspreis. macht es richtig, seid nett. Wenn ihr eine Küche habt, dann geht an Qualität. Das ist ganz, ganz wichtig heutzutage. Also preist die auch an. Also wir machen irgendwie, wir versuchen so viel Qualität irgendwie am Tisch zu bringen irgendwie und das zum möglichst niedrigen Preis. Das merken sich die Leute irgendwie. Und ja, wie schon gesagt, wenn das drumherum noch stimmt, dann kann eigentlich wenig schief gehen. Ja. Und trinkt kein Bier abends, jeden Abend auf jeden Fall nicht.
Und damit ihr wisst, wo man das richtig machen kann, kann euch der Rally jetzt nochmal sagen, wo es das zu sehen und zu erleben gibt.
Frinksfädel, Severinstrauß 62, John Barleycorn heißt der Laden. Ja, da würde ich mich freuen, ja, wenn ihr den Laden jetzt, oh nee, ich wollte eigentlich keine Werbung machen,
Du darfst aber.
Ja, darf ich.
Ja, sicher. Ja.
Ich darf, aber ich hatte ja heute schon mal gesagt, ich mache keine Werbung mehr, die Bude ist jeden Tag bumsvoll.
geh da nicht in den Scheißladen. Der Rally ist voller Scheißtypen.
Ja, genau. Pause.
Herrlich. Nein, es war erhellend. Es war wie immer ein Traum und ein schönes Gespräch, schöner Flow. Vielen Dank, dass du deine Erlebnisse mit uns geteilt hast. Und ja, gerne. Wir kommen auf jeden Fall, also Holger und ich kommen auf jeden Fall vorbei. Und ich denke mal, dass der Laden jetzt noch ein bisschen bumsvoller wird.
Ja, glaube ich auch. Erste Guinness geht auf mich.
Yeah. Einmal Guinness.
Ja. Oder irgendwas anderes. Yeah, ich habe ja genug am Haken.
Dann bedanken wir uns traditionell auch wieder bei euch fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer auf Kommentare, Likes und Abos, die euch nichts kosten. Also lasst die Daumen sprießen und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bye bye.
Backstage Burner. Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z. Come on.